GM und herzlich willkommen zu Episode 27 von CryptoTicker, der Podcast. Als Pascal die Blockchains 2023 in Hamburg besucht hat, ist er auch auf den CryptoTicker-Stand aufmerksam geworden. Und vor allem hat es ihn gefreut zu sehen, dass wir live vor Ort Podcasts aufnehmen. Also sind wir ins Gespräch gekommen und Pascal hat uns erzählt, dass er selbst schon über 170 Podcast-Folgen aufgenommen hat und mit seiner Firma nicht nur Growth Hacking Services anbietet, sondern auch Podcasts as a Service. Und das war natürlich ein ziemlich perfektes Match, also haben wir uns kurzerhand hingesetzt und eine gemeinsame Folge aufgenommen. Für Pascal bisschen ungewohnt, weil er normalerweise die Fragen stellt, aber umso spannender, mal die andere Perspektive zu erleben. Das Ergebnis könnt ihr euch jetzt in Episode 27 anhören, also direkt rein und viel Spaß mit Episode 27 und Pascal Lehnert.
Herzlich willkommen, Pascal.
Hey, mein Lieber, freut mich. Ich bin mal auf einem anderen Stuhl.
Ja, ne? Genau. Können wir eigentlich direkt einsteigen damit. Warum bist du auf einem anderen Stuhl?
Weil ich sonst auf deinem Stuhl sitze.
Also du bist Podcast-Host.
Ja, tatsächlich. Ja.
Okay, erzähl mal ein bisschen was.
Ja, wir haben mit Digital Growth über 170 Folgen schon.
Okay. Und, das ist schon relativ ordentlich.
Das ist ordentlich, ja. Das gebe ich zu. Wir haben so 20 Folgen, so Solo-Folgen, also nicht so... fokussiert auf Solo-Folgen, aber der Rest ist alles mit Gästen. Und da sitze ich hauptsächlich zu, ich würde sagen 90% bin ich derjenige, der die Folgen gemacht hat. Saß ich auf deinem Stuhl und habe Fragen gestellt.
Okay, aber das ist nicht alles, was du machst und auch nicht so ganz, wo du herkommst. Erzähl mal ein bisschen, was ist dein Background? Wer bist du?
Erstmal danke, Dominik, dass ich auf dem anderen Stuhl sitzen darf. Ne?
Sehr gerne.
Ist nicht selbstverständlich. Genau, ich bin Pascal, ich komme eigentlich aus Düsseldorf, bin 26, hab zwei Firmen gegründet, einmal die Digital Umsetzen, das ist eine Growth-Hacking-Agentur und einmal jetzt die Lehnert Media, das ist eine Media-Agentur, wo wir Podcasts produzieren, also Videopodcasts größtenteils, deswegen können wir uns auch ganz gut unterhalten, glaube ich. Und genau, wir haben auch eine Krypto-Vergangenheit, wir haben sehr viel im Krypto gemacht, weil wir Growth-Hacking-mäßig im Krypto unterwegs waren, das heißt, wir haben eigentlich typischerweise den Unternehmen geholfen, ihre Communities aufzubauen und zu vergrößern. Und ja, das ist so das, was wir machen.
Wann habt ihr damit angefangen? Also mit dem Growth-Hacking-Thema?
2017.
Okay, ja, schon richtig früh eigentlich.
Ja, es war schon, ist jetzt schon sechs, also wir haben jetzt bald sechsjähriges. Da haben wir angefangen, kommen aber eigentlich aus der Pharma.
Aus der Pharma?
Tatsächlich, ja.
Okay, das hat mit Krypto nicht so wirklich
das
viel zu tun.
Nicht so viel mit Krypto zu tun, nein, tatsächlich.
Also lass mich raten, du bist aus privatem Interesse reingerutscht.
Nein, überhaupt nicht.
Okay,
sondern? Ich habe den Mitgründer von Lieferheld kennengelernt.
Von was nochmal?
Von Lieferheld.
Lieferheld, ah, ja, genau. Okay. Und wie kam das dann zu Krypto oder zu Growth Hacking?
Also da gab es schon die Growth Hacking Agentur und wir haben dann immer geholfen, unseren Kunden prinzipiell zu helfen zu wachsen über sehr individuelle Sachen. Und dann habe ich durch Zufall den Mitgründer von Lieferheld kennengelernt und der hatte ein neues Projekt in der Pharma. Und das war dann am Ende des Tages unser Kunde und wir haben daraus Deutschlands größte Apotheken-Community-Plattform gebaut. Und darüber hinaus bin ich dann über meinen Co-Founder in Richtung, am Ende des Tages Krypto gekommen, weil er kommt aus der Krypto-Szene und ich hab ihn einfach dazugezogen.
Okay, verstanden. Das heißt, eigentlich hattest du sozusagen am Anfang eine Growth-Hacking-Agentur, die überhaupt keinen Krypto-Bezug hatte.
Richtig.
Hast da eben für Kunden gearbeitet und eine Community aufgebaut und dann lag es irgendwo nahe mit deinem Co-Founder zusammen quasi sich so ein bisschen in die Richtung oder hat sich zusammengefunden. Okay, erzähl mal ein bisschen was zu der Apotheken-Community-Plattform. Wo hat das stattgefunden oder wie habt ihr diese Community auch aufgebaut und wo existiert die noch oder wo hat diese Community stattgefunden?
Also wir haben alles online gemacht. Man muss dazu sagen, dass wir eine Online-Community hatten, aber wir hatten theoretisch ein physisches Produkt. Das heißt, wir haben am Ende des Tages Apotheker und PTAs und PKAs, das sind die Leute, die dich beraten in der Apotheke, gematcht mit Pharmaherstellern. Das heißt, wir hatten eine Art Schuhkarton ungefähr und dort haben die Pharmahersteller ihre OTC-Produkte hineingepackt. Das sind nicht verschreibungspflichtige Medikamente.
Genau, ja.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil alles andere wäre illegal. Und die haben wir dann den Apothekern kostenlos zur Verfügung gestellt. Warum? Weil man verstehen muss, dass Apotheken die größten Distributionskanäle für Pharmahersteller sind. Und in Deutschland mit Abstand in Europa die größte Anzahl an Apotheken, über 18.000. Und die suchen ihr Produktportfolio nämlich selber aus. Die entscheiden, ob die das Produkt überhaupt verkaufen wollen oder nicht. Und da hatten wir dann gekoppelt dazu eine Online-Community, wo die Leute sich dann auch schulen lassen konnten zu bestimmten Themen, konnten dann wissen, okay, was ist in der Box eigentlich drin, da Informationen zu den Produkten. Und das haben wir ja über die Zeit dann aufgebaut und sind tatsächlich local an der Messe gestartet.
Ah, okay. Aber das ist ja vom, ich sag mal, wie du da rangehst und wie du sozusagen dann auch anfängst, diese Community aufzubauen und das Ganze zu vermarkten. Ich würde jetzt mal annehmen, dass es dann einen relativ großen Unterschied gibt dazu, wie du, ich sage jetzt mal, ein klassisches Krypto- oder Blockchain-Projekt aufbaust und vermarktest, oder?
Also es gibt tendenziell branchenübergreifend immer Sachen, die tendenziell gleich sind. Das ist bei Krypto so, das ist bei Pharma so oder auch irgendeinem anderen Kunden bei uns so gewesen.
Was wäre das? Hast du ein Beispiel?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Weg, wie jemand auf ein Produkt aufmerksam gemacht wird und wie er dann in die Nutzung eines Produktes kommt, tendenziell eigentlich überall gleich ist. Also je nach Businessmodell ist das vielleicht anders, aber wenn wir eine rein theoretische Plattformstruktur haben und das läuft alles online ab, dann wirst du ja irgendwo aufmerksam auf eine Plattform. Du legst dir einen Account an, das ist ja auch schon ein Prozess, den du durchläufst. Und dann wirst du vom Produkt selber irgendwie dahin geführt, dass du dort was machst oder kaufst.
Diese
oder
klassische Customer Journey
diese
eigentlich.
Diese Customer Journey halt einfach, ne, die man halt überall natürlich auch hat. Und die ist von Krypto, wenn man ein ähnliches Geschäftsmodell hat, ist da kein Unterschied zwischen Krypto und Pharma.
Naja, aber deine Kanäle sind halt wahrscheinlich andere,
die deine du Kanäle sind anders. Und das ist bei Krypto ja besonders anders, muss man ja schon sagen, weil in der Pharma, da bist du nicht auf Discord, da bist du nicht auf Twitter oder da bist du auch schon gar nicht auf Telegram, wobei jetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist halt im Krypto-Bereich ganz, ganz anders. Ne? Und wir haben halt so die Erfahrung gemacht, dass im Krypto-Communities das mit Abstand am wichtigsten sind. Und da konnte man auch sehr viel lernen, weil früher durfte man keine bezahlte Werbeanzeigen schalten im Krypto-Bereich. Das war verboten.
Du meinst auf jetzt irgendwelchen Webseiten oder sowas?
Genau,
also
auf
so
Facebook,
Bannerwerbung,
auf Google,
Facebook
Google
oder
so. Das
was.
War nicht möglich.
Ah, das wusste ich gar nicht. Bis wann, weißt du das?
Genau, es wurde verboten, weil es zu viele Scam-Produkte gab.
Ja.
Und die Regulations einfach zu crazy waren. Das heißt, alles das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, mittlerweile geht's ein bisschen. Ja. Aber je nachdem, wie viel Budget du hast.
Ja, okay. Deswegen,
wenn da so Binance kommt um die Ecke, ne, mit Millionen und Millionen, das ist was anderes. Aber grundsätzlich sind da harte Regulations, weil auch dort die Gefahr besteht, dass es sich hier um ein Scam-Produkt handelt.
Ja, okay, verstanden.
Du warst gezwungen, was anderes zu machen.
Ja, okay. Wie das habt ihr dann, oder gibt immer noch diese Growth-Hacking-Agentur, ne?
Genau, es gibt sie immer noch. Und wahrscheinlich so deine Frage, was wir da so gemacht haben.
Ja, genau.
Dann wurden wir quasi gezwungen, dazu organisch Reichweite zu generieren. Und wir haben eigentlich immer versucht, die Benefits dieses Kunden echt rüberzubringen und auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Ne? Kann ja mal ein Beispiel geben, das Projekt gibt es leider nicht mehr, aber wir hatten ein Projekt, das hat NFTs städteweise verkauft. Das heißt, du konntest das NFT nur kaufen, wenn du in New York warst. Mhm. Die Technologie dahinter ist eigentlich extrem smart. Weil es hätte zum Beispiel im Bezug auf, wie nennt man das, wenn du in einer anderen Stadt bist, Souvenirs, hätte das extrem gut funktioniert. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Paris bist, kaufst dir deinen Souvenir-Anhänger oder was
kannst
auch immer.
Kannst du nur holen, wenn du dann wirklich da bist oder so. Ja,
genau.
Okay.
Und wir technologisch wäre das so geklappt oder hätte das so geklappt, dass man das koppeln hätte können mit, du hättest, wenn du das Souvenir gehabt hättest, hättest du exklusive Deals in der Stadt bekommen.
Ja.
Das heißt, du hättest dein Steak for free bekommen in New York, du hättest umsonst Eintritt im Disneyland bekommen. Also technologisch gesehen ist es extrem mit Value verhaftet.
Ja, aber hast du nicht, also wie hätte das Ganze funktioniert? Weil über GPS kannst du das ja nicht machen. Dann kann ich auch irgendwie mir ein VPN holen und meine Location da hin und her switchen, ne?
Genau, ich bin natürlich jetzt nicht der Techniker dieses Projektes gewesen. Gut. Ich kann nur Vermutungen aufstellen oder sagen, was ich glaube. Es ging dann in Bezug um das Mining der ganzen NFTs hintenrum, ne? Darüber wäre das dann gegangen, weil diese Technologie zu dem Zeitpunkt auch echt einmalig war. Also unser Rat damals wäre auch eher gewesen, diese Technologie zu white-labeln und das anderen Unternehmen zugänglich zu machen, weil es nach wie vor in meinen Augen extrem sinnvoll wäre, das zu tun. Weil der Benefit des NFTs dann nicht darüber gegangen wäre, zu sagen, alles klar, du kannst das irgendwann mal für 10.000 Euro verkaufen, sondern du hast den Value, weil du Ticketholder bist und du exklusive ja, Zugänge bekommst. Ne? Und da muss man sagen, macht Gary Vaynerchuk das eigentlich genauso.
Naja, absolut.
Kurze Pause. Wenn dir diese Folge von CryptoTicker gefällt, dann drück selber mal schnell die Pause-Taste und lass uns eine Bewertung und ein Subscribe da. Das hilft uns als Podcast ziemlich und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wenn du nach der Folge noch mehr Insights und Infos brauchst, dann schau doch einfach mal auf cryptoticker.io nach. Dort findest du alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und viele mehr. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von CryptoTicker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Kryptospace zu bieten. Auf cryptoticker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News, Tipps und Hintergrundinfos. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit Tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast.
Dann lass uns mal so ein bisschen rüber switchen Richtung Podcast. Wie, was waren 142 Folgen?
71.
171.
71,
ja. Ja, okay, das ist schon richtig ordentlich. Wie seid ihr dazu gekommen und wann?
Das ist auch eine lustige Story, das war nie geplant. Also,
ja, wie das so oft ist, ne?
Ja, es ist crazy. Also wir haben mit der Growth Hacking Agentur nur einen Podcast gemacht, weil ich selber Podcast gehört habe. Hab dann so Podcasts konsumiert im B2B-Bereich und wollte so verstehen, ja, was machen die Leute eigentlich da draußen, um ein Unternehmen zum Wachsen zu bringen? Ne? Und dann hat man sich so die typischen angehört. Ich will jetzt kein Roasting machen, keine Namen nennen oder so. Ich finde die Podcasts auch tendenziell gut und die Gäste auch, aber den Inhalt zu oberflächlich in meinen Augen. Das heißt, wenn ich jetzt genauso wie mit dir auch eine Folge drehe und du fragst mich, was wir dort gemacht haben und ich erzähle so ein bisschen, was wir im Growth Hacking gemacht haben, dann wollen die Leute eigentlich genau wissen, was wir dort gemacht haben.
Ja.
Die wollen genau wissen, hey, was... Keine Ahnung, wie habt ihr denn Direct Messages auf Instagram verschicken können und so? Aber dafür reicht jetzt der Rahmen hier nicht, ne? Aber
genau, ich wollte gerade sagen, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Wie viel Zeit hast du? Wie tief kannst du reingehen? Wo musst du anfangen? Ne? Und wenn du halt 15, 20 Minuten hast, dann wird es schwierig, da tief reinzugehen.
Genau, aber ja. Das war eigentlich so das Problem, was ich hatte. Und ich hätte mir das gewünscht, weil das am Ende mir zeigt eigentlich, hey, soll ich das auch machen? Und ich war dann eine Woche vorher das erste Mal Gast in einem Podcast. Und dann dachte ich so, hey, ist doch, irgendwie fand ich das ganz cool. Also,
Hat Spaß gemacht.
Soll es sich auch mal machen und einfach Leute einladen, die wir kennen und so. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und natürlich dachte niemand von Anfang an, dass man irgendwie bekloppterweise 170 Folgen ballert. Aber so ist das dann passiert. Und wir haben teilweise zweimal pro Woche im Interviewformat gelauncht, bis zu 60 Minuten.
Okay, und habt ihr es... Also wahrscheinlich hat sich auch so ein bisschen das Format verändert, ne? Wahrscheinlich, also sowohl das technische Setup als auch das Format hat sich wahrscheinlich über die Zeit einfach so ein bisschen weiterentwickelt. Macht ihr jetzt auch immer noch in Anführungsstrichen Interviewfolgen oder was ist der Content oder wie ist das Format?
Es sind mehrere Formate mittlerweile, weil wir haben gestartet als Interviewformat, haben auch bewusst wenig Einzelfolgen gemacht, weil Podcasts nicht Conversion getrieben sind. Mhm. Wenn du Einzelfolgen machst, positionierst dich irgendwer jetzt Experte oder so, aber du erhoffst dir vielleicht, dass ein Zuhörer irgendwie auf dich aufmerksam wird und ein Kunde wird, passiert effektiv gar nicht. Mhm. Kannst du auch gar nicht richtig tracken. Das wissen auch Leute im Podcast-Bereich. Also haben wir Interviewformate gemacht und man muss auch sagen, nach irgendwie 30 Folgen weißt du eh nicht mehr, worüber du alleine reden sollst.
Auch wahr, ja. Mhm.
Das wiederholt sich dann irgendwie alles, wird alles so ein bisschen langweilig. Und deswegen haben wir Interviewformate gemacht und da sind wir jetzt auch so, dass wir mittlerweile auch Roundtables machen. Das heißt, wir haben mehr als einen Gast, die unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema werfen. Die kennen sich vielleicht auch gar nicht. Sie sind vielleicht auch Konkurrenten, ist auch ganz lustig. Oder die sind, keine Ahnung, Kooperationspartner. Und da haben ich habe sie nicht alle gezählt, aber ich würde schätzen, so 140 bis 50 Episoden dieser 170 sind wirklich Interviewformate.
Ah, okay. Aber daraus hat sich dann ja auch wieder was anderes ergeben, ne? Also ihr macht ja mittlerweile auch, ich sag mal, ich nenne es mal Podcast as a Service, ne? Korrekt. Und da hängt dann irgendwie ein ganzer Rattenschwanz hinten dran, wo dann wiederum auch der Connect zur Growth Hacking Agentur kommt, oder?
Genau, es war der beste Growth Hack, den wir jemals selber entwickelt haben für uns, weil wir den Zufall hatten, dass wir die ganze Zeit mit unserer Zielgruppe geredet haben. Wenn du dich dann so vorstellst, du lädst die Leute ja ein, willst sie als Gast haben, du lernst dich kennen, dann wollen die Leute wissen, was auch du machst und dann erzählst du das und dann finden das Leute cool. Und auf einmal haben die auch Probleme und du kannst sie vielleicht lösen und auf einmal gewinnst du Kunden.
Also hast du quasi, genau, also gehst du auf jemanden zu und sagst, hi, möchtest du nicht zufällig Gast werden? Genau. Und die Person ist zufälligerweise, in Anführungsstrichen, auch noch deine Zielgruppe und genau. Daraus ergeben sich dann Synergien, die du irgendwo heben kannst, ne?
Richtig. Und gleichzeitig hast du den Content, den du dann distributest über alle Channels, wiederverwertest und recycelst.
Und wie macht ihr das konkret? Also ihr bietet sozusagen dieses Podcast as a Service an. Das hat, ich sag jetzt mal, diese Erstkontakte haben alle stattgefunden.
Ja.
Wie funktioniert das konkret? Also wie ist dieser Ablauf mit einem Kunden?
Genau, also grundsätzlich ist das ja nur daraus entstanden, weil Leute das von uns haben wollten. Weil die Leute fragen dich tendenziell immer, warum bin ich hier? Warum ich? Und wir haben das einfach erzählt. Ich habe gesagt, ja, wir sourcen die Unternehmen nach dem und den Kategorien. Wir finden das interessant, was ihr macht. Ich mache da aber auch kein Geheimnis draus. Ihr seid potenzielle Kunden für uns und wir nutzen das. Und das ist auch extrem dumm, wenn man es nicht machen würde.
Ja, ja, ja.
Und das war extrem positives Feedback. Und das hat dazu geführt, dass wir echt ein halbes Jahr gebraucht haben, um daraus ein Angebot zu entwickeln. Weil wir ja eigentlich im Grunde genommen genau die sind, die sich erstmal die Frage stellen, wir machen es ja selber, wie würde ich denn jemanden beauftragen, wenn er das jetzt für mich macht? Und dann haben wir gesagt, der muss Zeit sparen. Ich glaube, dass die meisten Leute Podcasts machen würden. Ich glaube aber, es ist zu zeitaufwendig für sie. Es muss ihnen Zeit sparen, weil es ist zeitaufwendig. Das kann ich sagen, es ist zeitaufwendig.
Was glaubst du, ist der Zeit, also was ist der Zeit, oder vielleicht habt ihr es auch definiert, was ist der Treiber der Zeit, also was ist der Aufwandstreiber und wie könnt ihr den dann reduzieren? Weil das ist dann ja eigentlich euer Dienstleistungsversprechen
korrekt.
Ein Stück weit, ne?
Ich sag mal, wenn du es alles selber machst, du musst die Gäste raussuchen, du musst sie qualifizieren, du musst Vorgespräche mit denen führen, du musst das Equipment haben, du musst wissen, wie du Episoden zu führen hast, du brauchst eventuell Skripte, dann hast du vielleicht mal eine Aufnahme terminiert, dann machst du die Aufnahme, die geht dann eine Stunde und dann fängt das eigentliche Problem erst an. Du musst Post-Production machen, du musst Audio-Engineering machen, das Ganze schneiden, überall hochladen und dann hast du nur die Episode. Die bringt dir aber effektiv gar nichts, weil keiner kennt dich. Also im Grunde genommen hast du da noch nichts vermarktet. Die Episode ist lediglich online.
Dann hast du ein Stück Content, aber
was
hören
tut es bis
dahin noch keiner im Zweifel.
Richtig. Hm. Und dann musst du anfangen, Inhalte daraus zu kreieren. Und dann, das ist eigentlich der Meisteraufwand. Du schreibst Blogartikel daraus, machst Newsletter, Social-Media-Beiträge. Das machst du mit dem Interviewpartner zusammen, weil du natürlich willst, dass er es auch promotet. Das ist ein heiden Aufwand. Und dann haben wir gesagt, ey, wie können wir ein Angebot formulieren, dass Leute sagen, das ist geil. Und das haben wir gemacht und ich bin sehr stolz darauf, weil ich sagen kann, wir machen alles. Bis auf die Episode selber führen.
Also das Gespräch führen.
Genau. Ja. Das heißt, der Kunde kommt zu uns, wir entwickeln ein Konzept, wen musst du überhaupt einladen? Wir validieren die ICPs, wir laden die sogar ein, wir terminieren diese Sachen. Der Kunde muss mit denen reden, weil er verkauft ja auch sein Produkt irgendwie, macht dann eine Aufnahme mit dem, alles online und am Ende des Tages gehen wir dann rein, ziehen uns das alles, Audio-Engineeren das Ganze und erstellen die Assets daraus und das mit Abstand das Wichtigste, weil wir wollen so 10 bis 15 Assets aus einer Episode ziehen, für den, der jetzt nicht versteht, was ein Asset ist. Ein Asset kann sein eine Podcast-Episode, das kann sein Blogartikel, LinkedIn-Beiträge mit den Gästen, die schreiben wir zum Beispiel alle. Oder Short-Videos.
Also so Real-Format, TikTok, richtig. Instagram, Stories.
Auch kann auch LinkedIn sein im B2B.
Ja.
Das kommt auf den Kanal an. Und diese Creatives erstellen wir alle. Und somit haben wir eigentlich das Problem der Zeit gelöst, weil so braucht er nur die Episode aufnehmen.
Habt ihr einen, also könnt ihr einschätzen, also sag mal, jeder Kunde, der das bei euch auch in Anspruch nimmt, hat ja irgendwo ein Ziel. Also es ist ja in den seltensten Fällen wahrscheinlich, ah ja, lass mal machen aus Spaß, sondern da soll ja irgendwo was bei rumkommen. Ne?
Korrekt.
Hast du irgendwelche Werte oder irgendwelche Ziele, wo du sagen kannst, die werden eigentlich immer erreicht oder die können wir so und so erreichen? Irgendwelche Beispiele dazu?
Also Punkt 1 ist Awareness, weil alle da draußen machen
also
Content.
Also einfach Markenbekanntheit oder
genau.
Produktbekanntheit.
Also alle machen Content. In irgendeiner Art und Weise macht man Blogartikel, macht man Newsletter, man macht AMAs. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ist im Kryptobereich sehr verbreitet. Alle machen irgendwie Content, wollen Awareness machen. Und das ist eigentlich da, wo wir die meiste Zeit sparen, weil du würdest dedicated halt dich hinsetzen und alle Sachen einzeln erstellen. Wir machen es alles aus einem Medium. Und das machen wir alles aus einer Hand für den Kunden. Und damit spart er sich extrem viel. Darüber hinaus kann er das Tool extrem nutzen, um Leads zu generieren. Das ist ein Wahnsinns-Netzwerk-Tool. Es ist unfassbar. Lad Leute im Podcast ein, die kommen alle zu dir. Keine Ahnung warum. Es,
ja, ich glaube, ich weiß warum, weil die Leute natürlich auch Interesse haben zu sprechen. Und,
klar, die
und,
wollen über sich reden. So. Genau. Das machst du ja auch irgendwie.
Menschen reden gerne über sich, das ist ja auch okay. Ja.
Exakt, das ist, ne, warum reden wir? Also natürlich, ich will auch mal auf einem anderen Stuhl sitzen. Ne? Ja. Ich bin da super ehrlich bei. Und das ist der zweite Punkt, warum das so ist.
Ja, okay. Ja, dann lass mal noch kurz tatsächlich über AMAs sprechen. Du hast es gerade schon angesprochen. Ja. AMAs ist ein extrem wichtiges Tool. Wie siehst du es? Was ist dein Tag?
Ja, wir sind ja auf einer Veranstaltung und ich war ja, als ich euch das erste Mal gesehen habe, stand ich da und da habe mich echt gefreut, dass ihr das macht, weil ich überrascht war, dass das so wenige machen. Weil AMAs kommen in meiner, also dieser Begriff kommt für mich aus dem Krypto. Weil AMAs, Ask Me Anythings, wird in meinen Augen immer mit Krypto verbunden, weil Twitter Spaces. Früher vielleicht noch Clubhouse, ist ja, für mich
dasselbe. Ich glaube, das war viel auf Reddit am Anfang.
Viel auf Reddit am Anfang. Ja. Aber prinzipiell, Community stellt Fragen, du antwortest.
Ja.
Ist ja ein total einfaches Modul. So.
Ja.
So, und im Krypto ist so, dass Zahlen grundsätzlich aufgeblasen sind. 99% der Communities sind nicht aktiv.
Ja.
So, und wie kannst du eine aktive Community schaffen? Und das ist, indem du Community mit einbeziehst. Also müsstest du rein theoretisch immer AMAs machen und die kannst du super paaren mit Podcasts, weil du kannst aus einem AMA einen Podcast machen.
Ja, ist richtig.
Das Einzige, was du machen musst, ist, du musst das AMA, also du machst einen Livestream, machst daraus ein AMA auf Twitter Space auf, das funktioniert, das geht. Ziehst die Community ein mit Fragen, nimmst das Ganze auf und distributest das als Podcast auf allen Channels, hast daraus Podcast und wenn du Video mitschneidest, kannst du auch noch Shorts draus machen.
Ja, 100%. Aber dann brauchst du im Zweifel halt entweder in-house oder extern jemand, der dir dann aus dem Content, und das ist ja das, was ihr anbietet, dann auch tatsächlich diese ganzen Content-Pieces oder Assets, wie du es genannt hast, dann rausschneidet oder erstellt oder wie auch immer. Ne?
Genau, rein theoretisch kannst du das alles selber machen. Dann ist einfach nur die Frage, und das ist der Grund, warum man auf gute Dienstleister zurückgreift. Ich hoffe, dass wir davon einer sind, aber ich gehe davon aus. Dafür sollten dann Kunden sprechen. Dass es wirklich so ist, dass man dann sagt, alles klar, du könntest auch in-house machen, aber normalerweise holst du dir das vom Externen, weil die Angebote darauf ausgelegt sind. Erstens, dass du dir Zeit sparst und zweitens sogar Geld. Weil du es vielleicht mit der Expertise nicht so hinbekommst oder du mehr Zeit investieren würdest, was dich ja wiederum wieder Geld kostet. Ne?
Hast du hier auf der Veranstaltung jetzt Blockchains potenzielle Kunden kennengelernt?
Auf jeden Fall, ja. Also die Leute sind sehr offen dafür. Ich kann natürlich nicht sagen, ob da schon bald einer kommt, aber
klar.
Ich gehe davon aus, wir haben ja selber auch einen Podcast im Kryptobereich gehabt und wir hatten so viele Termine in den Outbounds wie nie zuvor. Und wir hatten nicht mal ein Cover, wir hatten nichts. Und wir haben krass vorqualifiziert, weil du nicht mit Leuten einfach reden kannst über ihre Krypto-Projekte, weil wenn da ein Scammer ist, dann bist du am Arsch.
Ja, das geht ganz schnell, auf jeden Fall. Ja gut, mein Lieber, dann danke ich dir ganz herzlich,
dass
du da warst. Ich hoffe, wir haben ein paar Insights produziert, die irgendwie greifbar wären und ich hoffe, jemand hat was gelernt dabei. Euch auf jeden Fall viel Erfolg damit und ich hoffe, dass es noch viele weitere Podcasts gibt, weil es ist ein schönes Medium. Mir macht es auch wahnsinnig Spaß. Danke, dass du da warst und auf der anderen Seite vom Stuhl mal saßt.
Ey, vielen, vielen Dank, David, für diese Möglichkeit und ja, wenn er daraus natürlich irgendjemand Fragen hat, findet man uns auf LinkedIn.
Ja.
Und geile Sache, die er macht. Ich würde das auch nicht so sagen, weil ich bin wirklich immer ein sehr ehrlicher Typ. Ich habe mir das vorher mal angehört und bist ein richtig guter Host.
Danke dir. Freut mich. Bis dann.
Danke dir, mein Lieber. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social Media Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker, der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.